Herr Vater, ich danke dir jetzt. Ich danke dir jetzt, dass du da bist. Ich danke dir und bitte dich darum, Herr, öffne unsere Ohren und öffne unsere Herzen für das, was du uns heute sagen willst. Und ich danke dir, Herr, und ich bitte dich, hilf mir. Hilf mir, meine Gedanken ganz nach hinten zu drängen, damit du mit deinen Gedanken im Vordergrund stehst. Hilf mir, deine Gedanken auszusprechen. Dafür danke ich dir. Amen. Ich hoffe, bei der Sonne ist es erkennbar. Ich habe euch heute einen Satz mitgebracht, einen Vers mitgebracht aus dem 1. Mose, Kapitel 3, den Vers 9. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach: Wo bist du? Jetzt soll man so einen Vers aus der Bibel ja nicht einfach so rauspicken und den allein betrachten, sondern man soll immer den auch so sehen im Kontext. Und deshalb will ich jetzt für euch nochmal diesen Zusammenhang so ein bisschen vor Augen malen. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Er hatte sie in eine wunderbare Gegend versetzt, in den Garten Eden. Und er hatte ihnen den Zugang zu allem gestattet, um sich davon zu ernähren und sicherlich auch bei den schönen Blumen und Ähnlichem, um sich auch daran zu erfreuen. Bis auf die Früchte eines Baumes. Und genau das war der Knackpunkt. Plötzlich war der Fokus des Menschen nicht mehr auf das gerichtet, was erlaubt war, was man quasi besaß, sondern auf die Winzigkeit des Verbotenen. Und wenn man etwas Verbotenes lange genug betrachtet, dann wird es immer größer. Und wird immer größer und irgendwann deckt es das ganze Gesichtsfeld ab. So war das sicherlich auch bei den beiden. Und das macht sich Satan, so wie die Geschichte zeigt, damals und sicherlich auch heute zunutze. Und es gelang ihm leider. Wie so oft. Und mit der Übertretung des Verbots wurde schlagartig eine gesamte Welt für die beiden verändert. Die Sünde hatte Einlass gefunden in die Welt und die beiden hörten, wie Gott durch den Garten lief und sie bekamen es mit der Angst und sie versteckten sich. Und das ist der Zeitpunkt, wo Gott diese Frage stellt: Wo bist du? Als ich das erste Mal diesen Vers las, da habe ich mir gedacht, da stellt der große und allwissende Schöpfer des gesamten Universums, der, der immer schon war und ist und der auch immer sein wird und der alles weiß und alles kennt, der stellt diese Frage: Wo bist du? Aber so ist es mit so rhetorischen Fragen. Meistens wollen rhetorische Fragen gar nicht die Antwort, die man so vorschnell geben will. Die meisten wollen sie was ganz was anderes. Sie wollen, dass man drüber nachdenkt. Und aus diesem Grund möchte ich heute mit euch das, was dort unten nochmal zusammengefasst ist, oben: Mensch, wo bist du? Eine ganz einfache Frage. Das Tolle ist, wenn man diese vier Wörter liest und die Betonung immer auf ein anderes Wort legt, dann bekommt diese Frage immer eine ganz andere Bedeutung. Wir könnten lesen mit der Betonung auf Mensch, auf Wo, auf Bist und letztendlich auf Du. Die Bezeichnung Mensch zeigt für mich ganz eindeutig, hier ist jeder gemeint, jeder Mensch. Jeder, also darf sich auch jeder hierherin angesprochen fühlen. Da gibt es aber sicherlich Menschen, die überhaupt keine Beziehung zu diesem Fragesteller, zu Gott haben. Und selbst derjenige, der noch nie etwas von Gott gehört hat Und da denke ich mir, speziell hier bei uns und in Europa kann man sicherlich die Frage stellen, gibt es überhaupt so jemanden, der noch nie was von Gott gehört hat? Und selbst die Vertreter dieser Evolutionstheorie, und selbst dort haben die bekanntesten Wissenschaftler und Experten, die sich mit dieser Theorie beschäftigen, sind alle irgendwann mal an einen Punkt angekommen, wo sie keine Erklärung mehr hatten, wo es eigentlich nur die eine logische Konsequenz gegeben hätte, da muss es einen Schöpfer geben. Und die sagen, und weil ich an die Existenz eines Schöpfergottes nicht glauben will, deshalb darf es keinen geben und deshalb muss die Evolutionstheorie stimmen. Punkt, aus, basta. Also selbst die, toll, dürfen sich angesprochen fühlen. Mensch, da wendet sich der Schöpfer des Universums, der Erde und der ganzen Menschen, der ganzen Menschheit ganz freundlich und liebevoll an dich. Ganz speziell an dich. Er spricht dich an. Und damit wird wahr, was wir in seinem Wort nachlesen können. Psalm 139 oder Epheser 1 von 3 bis 6 zusammengefasst. Er kennt dich seit Beginn der Schöpfung. Er hat dich im Blick und sucht dich. Welch ein Angebot. Mit diesem Wort, und da kann jetzt jeder anstelle von Mensch auch seinen Vornamen einsetzen, hat dieser Satz eine ganz konkrete Bedeutung. Da spricht Gott zu dir ganz ohne Groll, kein Vorwurf, kein Was, du kennst mich nicht? Du wirst mich schon noch kennenlernen. Nein, er reicht dir quasi seine Hand, um sich dir zu erkennen zu geben, sich dir vorzustellen. Er lehrt dich ein und sagt, komm, wir wollen uns kennenlernen. Lass mich doch zeigen, was ich für dich, für dein Leben geplant habe. Komm, du brauchst nur zu wollen. Alles andere habe ich bereits für dich getan. Welch ein Angebot. Und das hängt für mich zusammen mit einer Stelle im Neuen Testament. Wir lesen es in Matthäus 18, im Vers 12 folgende. Da spricht Jesus von diesem Mann, der Schafe hat. Und die Leute damals wussten sofort, worum es geht, weil das war täglich bei ihnen so üblich. Man sah es täglich irgendwo, Schafhirten, und da verirrt sich ein Schaf. Und dann geht dieser eine los, um dieses Schaf zu suchen. Er könnte ja auch sagen, okay, eines ist weg, aber ich habe ja noch 99. Nein, und dann lesen wir in Vers 13, und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber. Mehr als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Wenige Tage nach Erschaffung der Welt sagt Gott der Vater, Mensch, wo bist du? Und einige tausend Jahre später kommt nochmal Jesus und sagt ganz deutlich, hey, ich bin gekommen, um euch zu suchen. Ich will euch sagen, euer Vater sucht euch und er will, dass ihr nicht verloren geht. Wo? Dieses Fragefürwort fragt nach einem Ort. Wo befindest du dich? Wäre vielleicht eine Standortbestimmung gerade jetzt sinnvoll und notwendig? Warum erschreckst du vor mir? Willst du dich verstecken? Ich bin zwar unvorstellbar groß, mächtig, herrlich und heilig, aber ich bin mir nicht zu groß, ich bin nicht zu mächtig, zu heilig, ich bin nicht zu vollkommen. dass ich nicht mit dir, kleinem Schäfchen, eine Beziehung haben will. Deshalb schau dich mal um. Wo befindest du dich gerade? Bist du vielleicht in eine Situation hineingeraten, wo du denkst, oh wei, da komme ich nicht mehr raus? Da weiß ich gar nicht mehr, wo vorn und hinten ist. Aber da gibt es einen, das will er dir sagen, der hat die Macht und der hat den Willen, dich, egal wo du drin steckst, da rauszuholen. Bist du vielleicht an einem Ort, der dir Unbehagen bereitet? Manchmal kann der falsche Ort zum falschen Zeitpunkt fatale Folgen haben. Bist du dir dessen bewusst? Aber egal wie deine Situation ist, es gibt einen Gott, es gibt einen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der sich ganz speziell an dich wendet, dich anspricht, dir seine Hand reicht und sagt, komm, ich will, dass du mich kennenlernst, ich kenne dich nämlich schon von Anfang an. Und jetzt will ich, dass du mich kennenlernst. Und er sagt es, glaube ich, voller Liebe und Zuneigung. Komm. Aber diese Frage nach dem Wo gilt nicht nur denen, die Gott nicht kennen. Sie gilt auch denen, die eine Beziehung mit ihm, die eine Beziehung mit seinem Sohn haben. Denn auch die, die zu Jesus gehören, sind nicht automatisch davor gewappnet, falsche Wege zu gehen, in die Irre zu laufen, sich in undurchdringbarem Dickicht zu verheddern. Auch bei Christen ist es oftmals richtig und notwendig, eine Standortbestimmung durchzuführen. Bist du noch auf dem richtigen Weg? Oder hast du manchmal schon Kompromisse eingegangen, die dich letztendlich in die falsche Richtung abgedrängt haben? Hast du vor lauter Suche nach dem richtigen Weg alle denkbaren Abzweigungen ausgekostet und steckst jetzt orientierungslos im Dschungel der Informationen, der Gefühle und der Meinungen fest? Mit diesem Wo will Gott jeden von uns dazu bringen, mal um sich zu schauen. Wo bin ich? Wo stehe ich? Wo will ich hin? Um uns dann seine Hilfe, sein Navigationssystem anzubieten, damit wir diesen einzig richtigen Ort zu ihm, dass wir ihn finden, zu ihm in die Ewigkeit. Und auch wenn du dich auf einen falschen Weg eingelassen hast, kannst du umkehren. Kannst du dir die Hilfe Gottes in Anspruch nehmen, denn sein Sohn streckt dir die Hand entgegen und dich auf den einzigen, auf den richtigen Weg zu Gott, dem Vater, zu bringen. Und er weist darauf hin und in Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus selbst von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Vielleicht ist es notwendig, sich wieder ganz auf Jesus zu orientieren, ganz auf Jesus zu schauen, egal wo du drin steckst. Wer auf Jesus schaut, findet den richtigen Weg. Bist ist so eine besondere Form von Sein. Und Sein deutet für mich darauf hin, was das Wesen ist, die Art, die Einstellungen, die Glaubensüberzeugungen, die Lebensziele von mir. Alles, was sich in unserem Verstand, in unserem Herzen abspielt, was ich mir als Wissen angeeignet habe oder was in mich hineingetrichtert wurde, alles, was ich als Lebensziele für mich erkannt habe, für mich selbst oder was ich von anderer Seite übernommen habe, freiwillig oder nicht. All diese Überzeugungen, all das um mich herum, man könnte sagen, alles vom Leben, von der Liebe und vom Sterben. All das ist für mich dieses Bist. Stelle ich vielleicht fest, dass ich, egal wo ich gerade bin, immer auf die gleichen Dinge hereinfalle? Dass ich immer wieder beim gleichen Punkt ankomme, immer wieder an den gleichen Umständen rumlaboriere, knabbere, gar scheitere? Dass ich mich noch so sehr anstrenge und nicht vorankomme? Bin ich vielleicht der Hamster in dem entsprechenden Rad? Habe ich vielleicht Dinge getan, die nicht richtig waren? Habe ich vielleicht mein Gewissen schon zu lange immer wieder ruhig gestellt, bis ich jetzt kaum noch wahrnehme? Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang von Seele, von Geist und sie spricht von Sünde. Nun, Sünder sind wir alle. Und es gibt und gab keinen Menschen auf dieser Erde, der kein Sünder war. Bis auf einen. Jesus Christus. Der Sohn Gottes, der als Mensch auf die Erde kam, ganz ohne Sünde, um aus lauter Liebe zu uns für unsere Sündenschuld am Kreuz mit seinem Leben, seinem Blut zu bezahlen. Damit wir unsere Schuld loswerden, wenn wir an ihn glauben. Und damit bietet dir Gott seine Hand an. Er will dich rausholen aus diesem Loch, in dem du dich vielleicht gerade hineinmanövriert hast. Komm, nimm doch diese Chance wahr und ergreif die Hand. Kommen wir zum letzten Wort, zum Du. Du! Oh wei, jetzt wird es persönlich. Ganz intim. Konnte man sich noch am Anfang hinter dem Mensch so ein bisschen verstecken, so ein bisschen zurück und all den anderen so höflich und freundlich, wie es sind, den Vortritt lassen? Bitte sehr, du bist gemeint, nicht ich. Jetzt wird's ernst. Gott sagt du. Stell mir vor, er würde sogar noch mit ausgestrecktem Finger auf dich zeigen. Du. Da gibt es keinen Irrtum mehr. Da kann man nicht mehr abtauchen. Jetzt ist man selbst angesprochen. So wie in unserem Eingangsvers, der erste Mensch damals, der war auch selbst angesprochen. Und was macht er? Heute würden wir sagen, was ganz was Menschliches, ne? Aber das zeigt uns, wie tief wir in dieser Geschichte drinstecken. Der sagt mich ganz entrüstet, was, ich? Und gleich mit dem Hinweis, nicht ich, sondern jemand anders. Und dann kommt eigentlich für mich fast schon der Hammer. Dann gibt er nämlich Gott die Schuld und sagt, die du mir gegeben hast, nach dem Motto, hey, hättest du mir eine andere gegeben, wäre das nicht passiert. Also bin ich nicht schuld, du bist schuld. Ich? Ich doch nicht. Nein, nein. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn wir ganz ehrlich sind, dann denke ich, wir erkennen uns schon selbst. Wir sind doch recht schnell bei der Hand, unseren Blick auf den anderen zu richten. Vor allem, wenn es um Schuld geht. Es sind immer die anderen. Es ist die Situation. Schnell und untrügerisch erkennen wir, was ein anderer falsch gemacht hat. Sofort. Wir wissen, was er falsch gemacht hat und was er anders machen muss. Was er besser machen müsste, könnte, sollte. Sofort. Da sind wir untrügerisch in unserem Blick. Ich? Nein. Eigentlich bin ich ganz in Ordnung, oder? Gut, ich habe ein paar Macken. Guck, und sofort fragt man wieder bei anderen nach. Ja, ja. Okay, ich habe ein paar Macken, aber die sind, eigentlich bin ich doch ganz liebenswürdig, oder? Und ich bin halt so, wie ich bin. Wenn, dann haben die anderen Veränderungen nötig, nicht ich. Ist denn so? Dieses Du nagelt einen irgendwie fest. Da komme ich nicht so leicht davon. Da muss ich mich stellen, muss zu meinen Fehlern stehen, muss zugeben, ja, es sind meine Fehler, ich bin schuldig geworden. Und meistens, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn wir ganz ehrlich sind, dann kenne ich eigentlich meine Schwachpunkte. Und dann liegt es auch in meiner Verantwortung, wie ich damit umgehe. Nicht nur in dieser Situation, sondern wenn ich weiß, da werde ich schwach, vielleicht sollte ich dann diese Situation gar nicht in irgendeiner Form heraufbeschwören, sondern meiden. Vielleicht sollte ich da irgendwo gar nicht hingehen. Ja, ich bin so, wie ich bin. Eigentlich hoffnungslos. In mir ist nichts Gutes. So sagte schon Paulus. Und ich komme da aus eigener Kraft gar nicht raus. Ich bin regelrecht verloren. Aber da gibt es einen, der sich nicht zu schade ist. Für mich. Der sich genau für mich wegen mir auf die Suche macht. Und so lesen wir in Lukas 19 im Vers 10, da sagt Jesus selbst von sich: Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und genau so kann ich zu ihm kommen. Die Veränderung, die bei mir nötig wäre, damit ich so werde, wie ich eigentlich sein sollte, die wird er in mir bewerkstelligen. Die wird der Heilige Geist in mir bewerkstelligen, wenn ich Jesus als meinen Erlöser angenommen habe. Ich muss es nur zulassen. Gott sagt, wenn du deine Fehler einsiehst, wenn du zu ihnen stehst, sie anerkennst als deine Fehler, dann bin ich gerne, ja liebend gerne bereit, dir zu vergeben. So steht es im 1. Johannes, im 1. Kapitel in Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er hat ein Angebot, wir brauchen es nur anzunehmen und sagen, ja, so bin ich. Mensch, wo bist du? Und diese Frage Gottes an dich, so ganz ohne Vorwurf, ganz ohne Verurteilung. Aus lauter Liebe sorgt er sich um dein Wohlergehen. Streckt dir, egal wo du gerade bist, egal wie dein Verhältnis zu Gott, zu seinem Sohn, unserem Erlöser und Heiland ist, er streckt dir ganz fürsorglich seine Hand entgegen, um dich in die Arme zu nehmen, dich zu retten. Warte nicht. Versteck dich nicht. Vertrau ihm. Sag ja. Komm. Amen. Der Vater sucht dich von Anfang an. Er hat seinen Sohn gesandt, dass er sich auf den Weg macht und dich sucht und dir gleichzeitig ganz deutlich vor Augen hält, wie er dir seine Hände hinstreckt, um dich zu retten. Und so segne euch Gott, der Vater, der dich sucht. Gott, der Sohn, der losgegangen ist, um dich zu retten. Gott, der Heilige Geist, der in dir wohnen will, um dich zu verändern und dir zu helfen. Er segne dich. Amen.